die auch gesehen, Bro. Wie das Buch auch gesehen hat, es gibt verschiedenste.
Rotwein, ein schönes Glas, gemütliche Runde. Ist es ein trockener Wein? Ein Weinberg, ein Weinstock? Und tatsächlich, wenn ihr so in einem, sagen wir in Twitter, wenn da so jetzt etwas steht, ich habe gestern Abend mit meiner Frau Wein, Hashtag Wein, genossen, dann würde vielleicht da andere Beiträge, die ich schon mal über Wein gegeben habe, würden erscheinen. Oder Bilder würden erscheinen und dergleichen. Brot und Wein regen zu vielen Gedanken an, weil Begriffe nicht einfach nur so stehen. Sondern Begriffe sind immer mit Erlebnissen, mit Erfahrungen und Gefühlen verbunden. So haben wir heute auch Brot und Wein hier stehen. Und das sind nicht nur Gegenstände für sich selber, sondern der äußere Rahmen bestimmt auch in diesem Zusammenhang, an was wir denken, wenn wir Brot und Wein hier sehen. Im Kontext der Kirche, im Kontext einer Gemeinde, spricht dieses Brot und der Wein vom Abendmahl, das Christen miteinander feiern. So sind sozusagen Brot und Wein moderne Hashtags. Ja? Wenn man da drauf drückt, denkt man an etwas. Und das sieht dann so aus, das will nämlich Jesus sagen. Am letzten Tag, wo er mit seinen Jüngern zusammen war, da sagte er, wenn ihr Brot seht und wenn ihr Wein esst, dann denkt an mich. Könnt ihr weiterschalten? Das klingt jetzt ein bisschen seltsam. Hashtag Brot, unsere Gedanken gehen nach Jesus. Hashtag Wein, wiederum Jesus. Aber genau das stellt sich Jesus vor. Wenn ihr Brot seht, denkt an mich. Wenn ihr Wein schmeckt, denkt an mich. Er sagt ja, das tut zu meinem Gedächtnis. Ich muss jetzt zugeben, nicht jedes Mal, wo ich Brot sehe oder an Wein denke, denke ich an Jesus. Aber Jesus meinte das so. Lass mich das an zwei Geschichten aus dem Leben Jesu verdeutlichen. Zum einen, Jesus will durch diesen Link vom Brot auf sich selbst an die vielen Begebenheiten erinnern, in denen er mit seinen Jüngerinnen und Jüngern zusammen gegessen hat und das Brot mit ihnen geteilt hat. Zum Beispiel in Johannes Kapitel 6, 1 bis 15. Er möchte, dass wir zum Beispiel an die Tischgemeinschaft, an die Brotgemeinschaft und die Brotvermehrung denken. Ich lese mal diese Verse aus Johannes Kapitel 6. Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, der auch See Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Passa, das Fest der Juden, war nahe. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus, »Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben?« Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, »Brot für 200 Denare reichen nicht aus, denn wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stückchen bekommen soll.« Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm, »Hier ist ein kleiner Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele?« Jesus sagte, »Lass die Leute sich setzen.« Es gab nämlich dort viel Gras. Da setzten sie sich, es waren etwa 5000 Männer. Da nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Als die Menge satt war, sagte er zu seinen Jüngern, »Sammelt die übrig gebliebenen Brotstücke, damit nichts verdirbt.« Sie sammelten und füllten 12 Körbe mit Stücken, die von den 5 Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Als die Menschen das sahen, was er getan hatte, sagten sie, Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und ihn zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Hier kommt eine große Menschenmenge zu Jesus, um ihn zu sehen und zu hören. Sie waren so begeistert von ihm, dass sie anscheinend vergessen hatten, etwas mitzunehmen, zu essen. Und dort damals gab es kein McDonald's in der Nähe, wo man einfach mal reinschauen konnte. Und schon gar nicht war es möglich, dass Jesus so viel Geld hatte, um den Pizzaservice kommen zu lassen. Es hätte nicht gereicht. Nun zaubert Jesus hier jetzt nicht irgendwie einen Hamburger oder ein Steak daher, sondern einfach vermehrt er Brot und Fisch. Die Grundversorgung. Brot steht für die Grundnahrungsmittel, die wir brauchen, die Jesus uns schenken will. Das merken wir. Ohne Brot geht es nicht. Gestern Abend war ich zu faul eigentlich, um mir aus der Küche noch ein Brot zu holen und aß die Wurst ohne Brot. Ja. Schmeckte nicht so gut. Das Brot gehörte dazu. Brot steht für den Inbegriff dessen, was eigentlich zu den Grundnahrungsmitteln gehört. Ein ganz schlichtes, einfaches Grundnahrungsmittel. Jesus sorgt hier für diese Grundbedürfnisse des Menschen. Er sieht die Not, es sind hungernde Menschen, es ist weit bis zum nächsten bis zum nächsten Laden. Er weiß, dass diese 10.000 Menschen, 5.000 Männer, dann waren es bestimmt mehr, ich würde sagen 12.000 Frauen, weil Frauen sind ja immer in der Überzahl in Gemeinden. Ja? Also 12.000 Menschen in der Wüste, er kennt ihren Hunger, er weiß, dass sie umkommen würden auf dem Weg nach Hause, wenn er sie nicht versorgt. Und wie damals der Mose das Volk Israel mit Manna vom Himmel versorgte, so versorgt Jesus hier seine Jüngerinnen und Jünger, die vielen Zuhörer, mit Brot. Dadurch, dass er mit ihnen teilt. Er teilt ihnen das Wenige, das da ist, teilt er ihnen aus. Und das ist die Lebensgemeinschaft mit Jesus, die seine Jüngerinnen und Jünger wieder erfahren und die, von der das Abendmahl auch spricht. Abendmahl ist Lebensgemeinschaft, ist Brotgemeinschaft miteinander. Jesus teilte das Leben mit den Menschen und die Menschen teilten mit ihm. Mal war es ein kleiner Junge, der etwas teilte, mal war er unterstützt von Jüngerinnen, die ihr Vermögen verkauften und Jesus versorgten. Seine Jünger und Jüngerinnen lebten mit ihm zusammen in einer Art Brotgemeinschaft, einer Tischgemeinschaft. Und ich weiß nicht, ob euch schon aufgefallen ist, das Wort Kompagnon kommt von dem lateinischen Companis, Mitbrot, Kompagnon. Daher kommt auch unser Wort Kumpel oder Kumpane, ja? Spricht von Brotgemeinschaft. Und hier ist Jesus wirklich ein richtiger Kumpane. Ja? Er teilt das wenige Brot, was er hat, teilt er mit diesen 5.000, mit diesen 12.000 Menschen. Jesus möchte also, dass wenn wir an Brot denken, wenn wir Brot essen, wissen, er ist mit dabei. Er isst mit uns Brot. Wie damals in Gegenwart, so ist er hier gegenwärtig, wenn wir Abendmahl feiern. Wie ein guter Kompagnon. Er isst mit uns Brot. Aber Jesus fährt fort, mit diesem Link noch etwas anderes zu verbinden. Er möchte nicht nur Tisch auf Tischgemeinschaft hinweisen, sondern er möchte auf sich selber hinweisen. Und deswegen einige Verse später spricht er in Johannes 6, Vers 35: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Menschen haben Hunger nach Grundnahrungsmitteln. Aber Jesus will mehr geben als nur Grundnahrungsmittel. Dieses ist nur ein Hinweis auf das, was wirklich dem Menschen fehlt. Denn letzten Endes, der letzte Grund zu leben ist, dass wir Gott in unserem Leben haben. Was nützt das beste Essen? Was nützen 12 Körbe voll Brot, die übrig bleiben, wenn Jesus nicht das Brot des Lebens in unserem Innersten ist? Und das ist ja der eigentliche Hunger, den wir haben. Ab und zu haben wir Hunger nach natürlichen Nahrungsmitteln. Aber tief in uns sitzt der Hunger nach Gott. Das drückt sich aus in dem Hunger nach Vergebung, in dem Hunger nach Gemeinschaft, in dem Hunger nach Bedeutsamkeit. Und so viele Menschen um uns herum sind hungrig. Und wir kennen auch dieses Gefühl, wo innerlich eine Leere ist, wo wir merken, da fehlt uns das Eigentliche im Leben. Und der Kirchenvater Augustin schreibt, unser Herz ist unruhig, bis dass es ruht in dir, o Gott. Jesus will die Nahrung dieser Geschichte sein. Er möchte in unser Leben hineinkommen. Er möchte die Begegnung mit uns persönlich, nicht einfach nur in Geselligkeit oder Gemeinschaft an einem Tisch, sondern zutiefst in unserem Lebensinnersten. Und die Menschen erkennen, dass Jesus hier mehr ist als nur ein Brotvermehrer. Sie erkennen, so wie Mose damals Manna gegeben hatte vom Himmel, so gibt Jesus Manna. Und sie kommen auf Jesus zu und sagen, gib uns mehr von diesem Brot. Sie merken, da ist Kraft dahinter. Aber sie verwechseln natürliches Brot mit dem ewigen Leben, das Jesus geben will. Sie möchten jeden Tag immer wieder dasselbe Brot haben, materielles Brot. Und da macht Jesus nicht mit und er weicht ihnen aus, weil er sich nicht zum Brotkönig machen lässt. Jesus lässt es sich nicht vor unseren Karren spannen, sodass er alle unsere kleinen Wünschlein erfüllen möchte, sondern er möchte zutiefst unsere innerste Leere füllen. Und deswegen möchte er Brot des Lebens für uns sein. Aber nicht nur das Brot weist auf Jesus hin, auf die Tischgemeinschaft mit ihm und ihn als Brot des Lebens, sondern auch der Wein hat eine Bedeutung und weist auf Jesus hin. Und da möchte ich eine zweite Geschichte, auch eine Vermehrungsgeschichte erzählen aus dem Johannesevangelium. Zuerst war es jetzt die Brotvermehrung. Jetzt in Johannes Kapitel 2 kommt es zur wundersamen Weinvermehrung. Ich lese diesen Abschnitt, ihr kennt ihn als die Geschichte von der Hochzeit zu Kana. Eine sehr interessante und amüsante Geschichte. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter zu Jesu zu ihm, Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr, Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, Was er euch sagt, das tut. Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge, wie es den Reinigungsvorschriften der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, Füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen, schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana, in Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Gehen wir mal mit Jesus auf diese Hochzeitsfeier. Es ist im Nachbarort von Nazareth. Es kann sein, dass seine Mutter mit dem Brautpaar irgendwie verwandt war. Auf jeden Fall die Mutter, Jesu Brüder, Jesus ist eingeladen und seine Jünger und Jüngerinnen kommen auch mit. Damals waren einfach das ganze Dorf und alle, die dort waren, waren eingeladen zu einer solchen Hochzeit. Johannes legt nun Wert darauf, dass wir wissen, dass es das erste Wunder war, das erste Zeichen des öffentlichen Auftretens Jesu. Und das ist eigentlich schon sehr seltsam. Einen ersten Auftritt bereitet man doch anders vor. Da würde man eine große Rede erwarten. Da würde man eine große Menschenmenge erwarten. Vielleicht ein bedeutsames Wunder, eine Totenauferweckung und eine Blindenheilung. Was soll dieses unscheinbares Auftreten bei einer Hochzeitsgesellschaft eines kleinen Dorfes und noch dazu so ein überflüssiges Wunder. Hier geht es doch gar nicht um lebenswichtige Sachen. Hier geht es um Luxus. Hier sind die Menschen ja eigentlich schon glücklich. Hier muss man eigentlich niemanden retten. Oder will er die Lebensfreude von diesen Menschen retten? Die Leichtigkeit und die Beschwingtheit des Festes? Die feuchtfröhliche Stimmung einer ausgelassenen Hochzeitsgesellschaft? Gibt's da was zu retten? Ist Jesus dafür gekommen, um eine Party zu retten? Gast auf der Hochzeit zu sein, ohne irgendetwas Bedeutsames zu tun oder zu sagen. Kein Kommentar zum Bräutigam. Keine Bedenken, wird diese Ehe gut gehen? Keine Beurteilung der Braut, ist sie hübsch, ist sie zu jung vielleicht? Keine Einschätzung der Vermögensverhältnisse der Brauteltern, ob sie sich diese teure Hochzeit leisten können? Keine Ehevorbereitung, keine Trauansprache, kein Einreden auf das Brautpaar, all das, was wir eigentlich in Gedanken haben oder gerne tun würden. Einfach nur Gast unter Gästen zu sein, unscheinbar, unaufdringlich. Aber dort, wo Menschen zusammenkommen und feiern, gibt es auch immer wieder Pannen und Grenzen. Und wir hören jetzt hier von dieser Hochzeit, dass das peinlich wird, der Wein geht aus. Welch eine Blamage. Ich weiß nicht, ob ihr das bei einer Hochzeit schon erlebt habt, wo plötzlich die Tische alle ganz leer waren und noch die Letzten noch nichts hatten. Es ist peinlich. Und die Brauteltern ärgern sich noch Jahre später. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das Brautpaar sich dachte, was werden die Leute von uns denken? Werden sie in 10 Jahren sagen, ach, das sind diejenigen, bei denen der Wein ausgegangen ist? Es war blamabel. Und wenn wir nicht mit Jesus hier wären, würden uns Gedanken kommen wie, war wohl keine gute Planung. Die hätten nicht so viele Gäste einladen sollen. Die haben über ihre Verhältnisse gelebt. So ein armes Paar kann sich doch nicht so eine teure Hochzeit leisten. Sie hätten nicht 7 Tage feiern sollen, sondern nur 3. Und es geschieht ihnen recht, denn die Gäste haben sowieso schon genug getrunken. Hätten die mich mal planen lassen, da wäre das nicht passiert. Kennt ihr solche Gedanken, wenn irgendwas schief läuft? Aber so denken wir momentan nicht, denn wir sind ja mit Jesus hier und bei dieser Hochzeit. Und wir treten nicht jetzt ausnahmsweise als Besserwisser auf, sondern wir sehen die Not, wir decken die Peinlichkeit nicht auf, sondern versuchen die Peinlichkeit zu bewältigen. Wir nutzen das Missgeschick dieser Menschen nicht auf, um uns selbst ins gute Licht zu bringen, sondern jeder tut sein Bestes, damit die Würde und das Ansehen dieses Paares gewahrt wird. So ist Jesus. Und es gibt viele Menschen um uns herum, die durch missgeschickt oder manchmal durch blöde Entscheidungen zum Gespött von Menschen geworden sind. Und sie haben Angst, sich unter diesen Menschen zu bewegen. Vielen ist der Wein ausgegangen und fürchten das Gerede über sich selber. Das kennt ihr. Aus den Schulpausen, den Pausen am Arbeitsplatz, wo lauthals gelacht wird über andere oder wo hinterm Rücken geredet wird. Aber Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die werden viel hören, wie Menschen der Wein ausgeht. Aber sie werden das nicht in der Weise damit umgehen, dass sie das peinlich werden, dass sie das ausnutzen, sondern dass sie Heil bringen, dass sie Menschen helfen, aus dieser peinlichen, auch aus der selbstverschuldeten, schwierigen Situation herauszukommen. Das tut nämlich Jesus. Warum können wir das tun? Nicht, weil wir alle Lösungen haben, nicht, weil wir sagen, okay, Jesus wird alles retten, aber wir haben eine Ahnung, dass Jesus größer ist als diese Peinlichkeiten, als das Missgeschick von Leuten, als unsere eigenen Ängste und Versagen. Und tatsächlich, Jesus Und Maria hat hier so eine Ahnung. Jesus lässt sich wieder nicht vor den Karren von Maria spannen. Aber Maria hat eine Ahnung, was er euch sagt, das tut, sagt sie den Dienern. Und dann sehen wir, Jesus greift ein. Dort stehen 6 Wasserkrüge, jeder von ihnen fast mehr als 100 Liter. Diese Krüge wurden gebraucht für die Reinigungszeremonien, wahrscheinlich auch in der Hochzeit gebraucht worden, und jetzt waren sie leer. Und Jesus sagt ihnen, füllt diese Krüge mit Wasser. Das war jetzt noch nichts Besonderes. Aber dann kommt das Besondere. Schöpft daraus und bringt es dem Zeremonienmeister. Und das ist das Unglaubliche. Das ist das Wunder, was jetzt geschieht. Mit Jesus erlebt man Wunder. Das haben wir auch gesungen. Du kannst heute noch Wunder erleben. Es ist ein Privileg, mit Jesus zu leben. Manchmal frage ich aber mich, warum macht Jesus heute nicht solche spektakulären Wunder wie damals? Krankenheilung, Totenauferstehung und würde Wasser in Wein verwandeln oder Brot vermehren. Und mir ist es oft zu billig, dann einfach zu sagen, wir sind heute anders, heute geben wir dem Hochzeitspaar Geld, damit sie sich Wein kaufen können, oder wir gehen zum Arzt, damit wir gesund werden. Das ist mir manchmal zu billig. Ich glaube, Gott kann heute noch in derselben Weise Wunder tun, wenn wir es ihm zumuten. Wenn wir unser Wasser, unsere Hilflosigkeit, unsere Alltäglichkeiten ihm bringen, Gott kann Wunder tun. Und er tut es auch immer wieder. Das merken wir an den verschiedensten Gebetserhörungen, die wir in unserem Alltag erleben. Und in gewisser Weise steht dieses Wasser für das, was uns am Alltag beschäftigt. Das ganz Normale, das, was wir zum Lebensunterhalt brauchen und tun. Und Jesus möchte aber daraus einen wunderbaren Qualitätswein machen. Er möchte immer wieder eingreifen. Er möchte aus simplen Begegnungen mit unseren Kindern, möchte Momente, des Ewigkeitsmomente schaffen. Er möchte, dass aus den wenigen Worten, die wir sagen, Menschen gestärkt werden, auferbaut werden, dass sie getröstet werden. Und das sind die Wunder von heute. Im Alltag kommt Gottes Ewigkeit hinein. In unsere Normalität kommt Gottes Herrlichkeit hinein. Und leider geschehen zu wenig dieser herrlichen Wunder. Wir erleben oft das Negativwunder, wo etwas schlechter wird, wo sich was verändert zum Schlechteren. Zum Beispiel in einem Dorf, eine kleine Geschichte, da sollte ein großes Fest gefeiert werden und alle sollten mithelfen, dass das Fest gelingt. Und da kam der Gemeinderat auf eine gute Idee der Gemeinschaft. Gerade wenn es ums Trinken, um die Getränke ging, jeder sollte beitragen. Einige junge Männer würden mit einem Fass, würden sie durchs Dorf fahren und alle Nachbarn und Bewohner würden einige Flaschen Wein hineinschütten und danach würde ein herrliches Fest gefeiert werden können. Tatsächlich, es wird so gemacht, das Fest findet statt, feierlich wird das erste Glas ausgeschenkt und oh Wunder, es ist Wasser. Ein trauriges Wunder. Ein Wunder, das daher zustande kommt, dass jeder denkt, ich verdiene Wein, aber ich gebe nur Wasser. So leben wir oft. Wobei Christen genau andersherum denken sollen. Es gibt so viel Wasser und so viel, was unser Leben verwässert. Und wir sind berufen, aus Gottes Kraft Wein Menschen zu geben. Und Jesus verändert Leben. Jesus verändert manches verwässerte Leben. Unser Leben und das von anderen Menschen. Harte Männer werden gehorsame Diener. Eigennützige Menschen werden liebevolle Jünger oder Jüngerinnen. Weltabgewandte Christen werden weltzugewandte Nachfolger Jesu. Gott kann verändern hin zum Besseren. Wein ist also ein Hinweis auf eine solche Feier einer Hochzeit, oder Jesus hat oft bei verschiedenen Festen mit Leuten gefeiert. Deswegen wurde er auch manchmal Säufer und Trinker genannt. Jesus war bekannt dafür, dass er gerne auf Festen war. Und daran sollten wir denken, wenn wir an Wein denken. Hältst du ein Glas Wein in deiner Hand, denke dran, Jesus hat Wasser in Wein verwandelt. Jesus war gerne bei diesen Festen dabei. Er ist auch jetzt bei meinem Fest dabei. Abends gemütlich mit meiner Frau oder bei einer Hochzeitsfeier. Aber Wein steht hier auch für mehr als ein Getränk, nämlich für den Segen und für die Herrlichkeit Gottes. In der Bibel ist das oft ein Symbol für Lebensfreude. So sagten die Rabbis der damaligen Zeit, ohne Wein gibt es keine Freude. Und der jüdische Messias wurde erwartet, der allen kostenlos Milch und Wein verteilen würde. Das steht in dem Bibelabschnitt, den wir zuvor gelesen haben, in Jesaja 55. So war Wein ein Symbol für Lebensfreude. Steht Brot für die Grundbedürfnisse des Menschen, so steht Wein für die Lebensfreude, für die herrlichen Seiten des Menschen. Und so sollte dieser Hochzeitsgesellschaft in Kana eben nicht diese Lebensfreude der Segen Gottes ausgehen. Der Ehesegen sollte nicht schief liegen. Und das ist auch ein Grund, weswegen Jesus sagt, ich mache hier dieses Weinwunder. Damit Menschen sehen, der Segen Gottes soll weiterhin auf diesem Brautpaar liegen. Hier noch ein kurzes Wort zum Alkoholgenuss unserer heutigen Zeit. Wir kennen die großen Gefahren des Alkoholgenusses. Sei es das Saufen bis zum Koma oder sei es die hohe Zahl von Alkoholikern oder auch Trunkenheit am Steuer. Und darum verstehe ich und unterstütze ich solche Menschen, die gerne aus Prinzip auch abstinent leben. Während meiner Studienzeit arbeitete ich mit dem Blauen Kreuz zusammen in Basel. 4 Jahre lang habe ich auch auf Alkohol verzichtet, weil wir unter Jugendlichen arbeiteten von alkoholabhängigen Familien. Alkoholverzicht ist eine Option, auch für uns Christen. Wir Christen brauchen nicht Wein, um glücklich zu sein oder um gesellig zu sein oder um gut einzuschlafen oder irgendwie ein Gläschen zur Verdauung. Ist alles ganz schön, aber wir kennen alle diese Ausreden, weswegen wir gern mal ein Schlückchen uns gönnen. Wir müssen nicht. Wir brauchen es nicht. Wir können auch abstinent leben. Und obwohl Jesus hier zwar Unmengen von Alkohol erzeugt, unterstützt er damit nicht irgendeinen unordentlichen Lebenswandel, gefährliche Abhängigkeiten oder auch spontane Rauscherlebnisse. Und um solche Zeichen zu setzen, dass es das nicht braucht, haben wir auch im Abendmahl Traubensaft. Das ist Wein ohne Alkohol. Uns ist die Symbolik wichtig. Das soll auf Jesus hinweisen. Er ist unsere Lebensfreude, nicht Wein oder Alkohol. Das ist viel zu vordergründig. Die tiefste Lebensfreude kommt von demjenigen, der selber der Segen und die Herrlichkeit Gottes geben will. Und am Ende dieser Geschichte heißt es, wir haben es ja gelesen, durch dieses Wunder in Kana zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit. Darum geht es ihm. Ihm geht es nicht darum, dass hier eine Hochzeitsgesellschaft gerettet wird, letzten Endes. Ihm geht es letzten Endes nicht darum, dass hier ein gut Qualitätswein erzeugt wird, sondern ihm geht es darum, dass seine Herrlichkeit erkannt wird. Er möchte in den Mittelpunkt dieser Hochzeitsgesellschaft, er möchte im Mittelpunkt unseres Lebens. Gott gibt reichlich. Gott gibt die Fülle. Er gibt nicht einen billigen Fussel hier, sondern er gibt Qualitätswein. Er gibt aber noch viel mehr Herrlichkeit Gottes. Und darum geht es. Es geht bei diesen zwei Geschichten um Jesus. Jesus möchte wieder bedeutsam werden. Er möchte der Lebensmittelpunkt, das Brot des Lebens, der Wein des Lebens sein. Noch ein drittes wird hier angedeutet. Der Wein ist meistens ein Rotwein. Und durch die Farbe erinnert es auch an Blut. Und Jesus sagte auch in diesem Zusammenhang, wer mein Brot isst und wer mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und dabei spricht er von seinem Tod, dass er sein Blut vergießen würde für die Menschen. Nicht irgendwie nur Jesus als gute Figur, als Leitfigur unserer Kultur oder als Inspirator, sondern als derjenige, der für uns gestorben und auferstanden ist. Derjenige ist die Lebensfülle. Von dort her kommt Vergebung und neues Leben. Und darauf will Brot und Wein hier deuten. Vielleicht ist dir irgendwie in der letzten Zeit der Wein ausgegangen. Oder dein Christsein ist irgendwie verwässert. Vielleicht ist dir gar nicht zum Feiern zumute. Vielleicht bist du genauso hungrig wie diese Menschen am See, dort in der Wüstengegend, und sie haben nichts zu essen. Vielleicht bist du hungrig nach wahrer Bedeutung, nach wahrem Leben. Und das bietet Jesus an. Es ist nicht so, dass das einfach nur automatisch geschieht, sondern Jesus sagt, wer zu mir kommt, dem werde ich das Brot des Lebens geben. Dem werde ich diesen Wein des Lebens geben. Wir sollen kommen und glauben. Wir sollen ihm vertrauen, uns ihm anvertrauen und sagen, dass er unser Lebensmitte sein soll. Und so ist dieses Abendmahl so eine Einladung, wieder sich zu Jesus Christus zu bekennen. Du bist meine Lebensmitte. Du bist das Brot des Lebens. Von dir bekomme ich meine Lebensfreude. Und das möchte ich dir zeigen und mir selber bestätigen und meiner Gemeinde bestätigen. Jesus ist derjenige, der der Mittelpunkt meines Lebens ist. Du sollst mein Brot sein, mein Lebensgrund. Du bist mir das Wichtigste im Leben. Und du sollst mir mein Wein sein, meine Lebensfreude und das Schönste im Leben. Und dich will ich genießen. Und dazu fordere ich auf, dazu lade ich ein, dass wenn wir nachher das Abendmahl feiern, komm nach vorne und bestätige damit, Jesus ist tatsächlich Brot und Wein des Lebens. Amen.